Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen hier am Stand. Ich darf Ihnen meine Autorin Gaby Stratmann vorstellen, ein Jugendcoach, eine Frau, die Wirtschaftsjuristin ist, internationale Betriebswirtin und Psychologin und die sich die Welt sehr ganzheitlich aus einer anderen Sicht anschaut. Und diese Sichtweise, diese ganzheitliche Sichtweise, hat sie in einem Buch zusammengefasst, in ihrem Debütroman, ein Jugendroman, aber auch für junge Erwachsene, beziehungsweise für fast Senioren, für mich sehr geeignet. Sie stellt in ihrer Präsentation in diesem Buch eine Lebensgeschichte dar, die Aspasia Svedas ist eine weise Frau, die es schon seit vielen Jahrtausenden gibt, also eine philosophische Figur. Und diese Aspasia führt uns, Leserinnen und Leser, durch die Welten, durch 4000, 5000 Jahre Geschichte, Menschen, Menschenbildung, einfach Geschichte zum Erleben. Wobei, es ist ein aktives Buch, es ist ein Aktionsbuch, macht mit. Es sind immer wieder Seiten beinhaltet, wo du, Leserinnen und Leser, aufgefordert wirst, deine Sicht der Dinge wiederzugeben. Es ist ein Impulsbuch, es ist ein Buch, das dich anregt. Und wenn du es gelesen hast, dann hast du eine andere Sicht auf diese Welt. Und das macht mich stolz. Ich bin die Verlegerin Eva-Maria Popp. Unser Verlag heißt Basic Erfolgsmanagement, weil wir ganzheitlich die Basis für Erfolg machen. Und Erfolg ist etwas, was man selber für sich macht. Es geht darum, seinen eigenen Weg zu finden, sein eigenes Standing zu finden. Und das gelingt in diesem Buch. Liebe Gaby, auf einen Tee bei den Leuchtenbergs. Wie altbacken. Was ist denn das? Ein Tee bei den Leuchtenbergs. Ja, die Geschichte beginnt im Jahre 1914, wobei sie dann 4000 Jahre zurückgeht. Und 200 Jahre nach vorne. Also wir machen einen Bogen von der absoluten Vergangenheit in die Zukunft. Liebe Autorin, liebe Gaby, was hat dich bewogen, diesen Tee bei den Leuchtenbergs zu schreiben?
Ja, ich freue mich erstmal, dass ihr alle da seid und meinen Worten lauscht. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen hören, ohne dass ich hier reinschreien muss. Nochmal daherholen, meinst du? Ja, ich glaube, so ist besser, oder? Mir war es immer wichtig, einen Spiegel zu bilden dessen, was auf dieser Welt geschieht und mal einen anderen Blick darauf zu bringen, neue Sachbezüge zu setzen aus den Dialogen und Diskussionen, die wir rund um die Uhr in der Politik oder in der Wirtschaft hören und die Menschen einfach auch auf der Suche sind nach Glück, nach Erfolg, nach Ruhm, nach Reichtum und trotzdem immer das Gefühl haben, sie sind nicht mehr gut genug. Und ich denke, es war an der Zeit, ein Buch zu bringen, das mal außerhalb des Coaching, Trainings und klassischen Bildungsmarktes an den Markt kommt und sich mit Themen auseinandersetzt, die die Menschheit bewegt, die die Zeit widerspiegelt, aber auch eine Zukunft bildet. Denn die jungen Menschen sind die Unternehmer von morgen und haben ganz andere Herausforderungen und Hürden zu nehmen, wie unsere Generationen das noch hatten. Und ich denke, wir dürfen sie damit nicht alleine lassen, sondern müssen eben auch Wege aufzeichnen, wo die alternativen Handlungsfelder sind. Und dazu haben wir eben die Protagonisten der Leuchtenbergs genommen, ein Adelsgeschlecht, das es bis heute noch gibt und die europäische Geschichte sehr schön widerspiegelt. Auch eine sehr schicksalsbehaftete Familie, die niemals aufgegeben hat. Das ist ja der Tenor und die Quintessenz aus vielem. Weitermachen, immer wieder aufstehen, an sich glauben und nach vorne gehen.
Dankeschön für diese Einführung. Ja, jetzt sind wir schon bei den Leuchtenbergs und die Geschichte beginnt jetzt im Schicksalsjahr 1914. Ein Jahr, das natürlich den Ersten Weltkrieg ansiedelt, der alles und viel zerstört hat. Ein Schicksalsjahr für die deutsche Nation. Und ich denke, es ist wichtig zu wissen, wir sind ja hier auf der Leipziger Buchmesse, dass Bücher, Bildung den Auftrag hat, die Geschichte wiederzubringen. Weil wenn wir nicht aus der Geschichte lernen, ja woraus wollen wir denn dann lernen? Ich darf erinnern, dass hier in dieser wunderbaren Stadt Leipzig, in der Stadt der Bücher, das erste Buch gedruckt wurde. Und deshalb glaube ich, passt dieser Roman sehr gut in diese Stadt, auf diese Buchmesse. Liebe Gabi, 1914, beginne mit deiner Geschichte.
Gerne. Wobei ich noch eins ergänzend mir erlaube zu sagen, es ist kein klassisches Geschichtsbuch. Also es wird nicht langweilig mit Geschichte, das lernen alle in der Schule so oder so, sondern ich greife punktuell drauf zurück, weil ich glaube, wir können die Zukunft nur gestalten, wenn wir die Vergangenheit kennen und verstehen, warum, wieso, weshalb manche Dinge sind, wie sie sind. Sie erlauben, dass ich mir die Brille aufsetze, sonst sehe ich nichts. Was für ein wunderschöner Morgen. Wir schreiben den 1. August 1914. Ich wandle durch die Gänge meines geliebten Schlosses, umrunde die alten Gemäuer dieses prachtvollen Gebäudes. Die Sonne lacht mir ins Gesicht, ein Hauch von Herbst hängt bereits in der frühmorgendlichen Sommerluft. Ich atme kräftig ein und sauge die klare Luft tief in mir auf. Die restlichen, von der Nacht übrig gebliebenen Nebel ziehen ihre Bahnen, Zeugen einer kühlen Nacht. Der Morgentau hängt in den Wiesen. Die kleinen, in der Sonne glitzernden Wasserperlen laufen langsam, aber beständig das Blattwerk der Pflanzen herab. Ich erreiche einen Steg, ein wenig versteckt, verwunschen und schön gelegen hinter den prunkvollen Türmen der Kirche. Er lädt mich ein, weiterzugehen. Das Wasser liegt ebenso glitzernd vor mir wie die Perlen des Morgentaus. Doch etwas hält mich heute zurück. Ich bleibe stehen, genieße den Augenblick. Für einen Moment verhallen die Stimmen der Vögel in den Bäumen. Die Schwäne auf dem See gleiten ruhig vor sich hin. Alles erscheint friedlich und still. Lediglich das muntere Treiben der Hofbediensteten lässt mich hier und da aufhorchen. Erst das Erklingen der Kirchturmglocken erinnert mich an den gemeinsamen Tee mit dem Herzog. Seine Durchlaucht Georg Herzog von Leuchtenberg hat zum Tee in den Salon geladen. Sogleich eile ich durch den Seeoner Park mit seinen prächtigen Figuren aus Stein zurück ins Schloss. Der Herzog und seine Gattin Olga, eine geborene Fürstin Repnin, erwarten mich bereits. Wir begrüßen uns standesgemäß, aber herzlich. Herzog Georg weist mir wie schon unzählige Male zuvor einen meinen Platz. Der gemeinsame Tee ist ein fester Bestandteil unseres Wirkens. Der Salon ist eine prunkvoll eingerichtete Bibliothek des Herzogs im Schloss. Ich teile die Liebe zur Literatur mit den Leuchtenbergs. Jedes Mal, wenn ich in diesem Raum betrete, überkommt mich eine große Ehrfurcht. Wie viel Wissen und Erfahrung steckt in diesen Bänden, die fast alle mit prachtvollen Einbänden versehen sind. Ich sehe für mich förmlich, wie ich mit Eugène de Beauharnais, einem Vorfahren des Herzogs, genau an der Stelle, an der ich jetzt mit Herzog Georg und seiner Gemahlin sitze, über die Bedeutung der Bibliothek mit ihren 1200 Bänden philosophieren. Eugène de Beauharnais war der erste Herzog von Leuchtenberg und Vizekönig von Italien. Seine Privatbibliothek ist von unschätzbarem Wert und wird später als eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt in die Geschichte eingehen. Seine Schätze beinhalten herausragende Gemälde, einzelne Handschriften sowie sehr wertvolle Drucke aus der Zeit von 1500 bis 1800. Buchdrucke aus Italien, Frankreich und den Niederlanden finden sich in der überwältigenden Bibliothek wieder. Zu jener sogenannten Neuzeit ist der Buchdruck eine hohe Kunst. Das Klimpern einer Teetasse holt mich zurück in die Gegenwart. Der Tee ist noch warm, das goldschimmernde Getränk duftet angenehm nach Kräutern. Herzog Georg ist wie sein Vater Nikolaus, vierter Herzog von Leuchtenberg und Fürst von Eichstätt, ein begnadeter Jäger. Herzog Georg erzählt gerade, wie sein Vater anlässlich seines Geburtstages Festschießen für die Bevölkerung, bei der er sich großer Beliebtheit erfreute, veranstaltete, als plötzlich die Kammerzofe aufgeregt hereinplatzt und mit erstickter Stimme den Ausbruch eines erneuten Krieges verkündet. Eine bedrückende Stille herrscht im Raum. Mir ist klar, dass der Herzog mit seiner Familie umgehend das Land verlassen muss. Denn sie sind russische Staatsbürger und dürfen als solche nicht länger als Bürger des Feindstaates sich im Land aufhalten. Der Herzog schaut zu mir herüber und ich signalisiere ihm, dass er sich noch heute mit seiner gesamten Familie und seinen Bediensteten auf die Reise nach Russland begeben muss. Die Sorge steht ihm ins Gesicht geschrieben. Nach einer kurzen Überlegung sage ich, Herzog Georg, Bayern ist zurzeit noch liberal eingestellt. Wenn Sie Ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zum Königshaus nutzen, sollte einer weitestgehend sicheren Ausreise nichts im Wege stehen.
Vielen Dank für diese ersten Zeilen, für diese ersten Seiten. Sie haben gehört, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges in einer Idylle. Die Menschen waren damals alle überrascht und keine hätte gedacht, was daraus wird, ein Weltenbrand. Und trotzdem war diese kleine Geschichte und auch der Erste Weltkrieg im gesamten geschichtlichen Verlauf der Menschheit nur ein kleiner Lufthauch, an dem wir noch nahe dran sind. Gabi Stratmann, ist es in ihrem Roman gelungen, einen Bogen zu spannen und, wie du schon sagst, Geschichte lebendig werden zu lassen und vor allen Dingen den Transfer herzustellen, dass der Leser, die Leserin genau weiß, was ich daraus lerne, wie ich es lerne und vor allen Dingen, und das ist das Wesentliche, und da bin ich dir sehr dankbar darum, wie ich es besser machen kann. Jeder von uns hat es in der Hand, diese Welt besser zu machen. Das ist gelebte Philosophie und gelebte Geschichte. Und das ist ihr in diesem Buch gelungen. Gabi, wie geht es weiter?
Ich habe ein paar Seiten weitergeblättert. Ein Großteil der Menschheit hat bis hierher trotz aller Mangelerfahrungen und Entbehrungen überlebt. Sie ist weitestgehend körperlich und in ihrem Seelenheil gesund geblieben und folgt immer mehr ihren eigenen Lebensspuren. Jene Menschen beginnen damit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wenn sie mich fragen, wo sie den einen heilenden Weg finden können, der sie von ihrem Schmerz befreit, so frage ich sie, wo sie sich als Kind am wohlsten gefühlt haben. Viele schauen mich dann irritiert an. Was hat meine Kindheit mit der gegenwärtigen Situation zu tun, fragen sie mich. Nun, als Kind warst du neugierig und hast die Welt auf deinen ganz eigenen Wegen entdeckt. Dinge, die es längst schon gibt, sind für Kinder etwas vollkommen Neues. Sie spielen mit ihren neuen Entdeckungen und gehen ganz in ihrem Element auf. Sie verlieren sich förmlich. Sie vergessen die Zeit, entdecken Lieblingsorte, an denen sie immer wieder zurückziehen. An diesen schöpfen sie Kraft und Vertrauen und entwickeln ihre Lieblingsspiele. Immer und immer wieder beschäftigen sie sich ganz von vorn mit von Neuem damit, als wäre es das erste Mal. Wenn du diesen deinen eigenen Spuren nachgehst, wirst du erkennen, dass du nicht den Umständen oder den kranken oder kränkelnden Eltern ausgeliefert warst. Im Gegenteil, hast du als Kind mit Kreativität und Entdeckerlust deine eigene Spur gewählt. Trotz mancher gefühlten Verletzungen hattest du immer genügend Liebe in dir, um weiter zu erkunden und zu wachsen. Der Erwachsene legt seine Entdeckerlust und Neugierde in der Regel ab. Er lebt in angepasster Struktur, um seinen Pflichten nachzukommen. Zu der Verpflichtung sich selbst gegenüber gehört aber auch, auf seinen Körper und seine Bedürfnisse zu achten, um gesund und munter seiner ganz eigenen Lebensspur zu folgen. In Zeiten zahlreicher Krisen braucht es einen klaren Geist und einen entschlossenen Willen, weiterzumachen. Besonders in Situationen, auf die der Mensch nur bedingt Einfluss nehmen kann. Die klimatischen Veränderungen befinden sich auf ihrem Höhepunkt der sogenannten kleinen Eiszeit. Die Menschen kämpfen gegen Ernteausfälle, Hungersnöte und Seuchen. Als ob das nicht schon genug wäre, gehen verlustreiche Kriege in unterschiedlicher Intensität immer weiter. Kämpfe um Glauben und Territorien flammen immer wieder auf. Die ausgesprochene Glaubenstoleranz verliert an Gewicht und die katholische Kirche nimmt erneut erheblichen Einfluss.
Ja, Sie haben es sicher gemerkt. Gabi, in welchem Jahr bewegen wir uns gerade? Ungefähr?
Da sind wir jetzt um 1500.
Okay. Also wir haben einen weiten Bogen gespannt und Sie haben das Wort Spur gehört. Jeder Mensch hat seine eigene Spur. Jedes Volk hat seine eigene Spur, die Menschheit hat eine eigene Spur und es geht darum, die Spuren zu erkennen, zu wissen, welche Spuren gibt es schon, wie kann ich sie weitergehen und wie kann ich sie positiv weitergehen. Mhm. Das ist immer der große Rahmen dieses Buches. Eben, ich habe schon erwähnt, lernen aus der Geschichte, die Spuren annehmen und die Spuren, die in die Zukunft führen, positiv lenken. Und wenn du mal kurz hochhältst, es gibt nach jedem Kapitel ein paar Seiten, wo Coaching-Fragen gestellt sind, wo Impulsfragen gestellt werden, sodass wirklich ein Leser, der dieses Buch aufmerksam liest, ins Tun kommt. Und wir müssen alle ins Tun kommen. Das ist der Mehrwert dieses Buches, worauf ich sehr stolz bin. Ja, in welches Jahrhundert entführst du uns jetzt?
Ich springe ins 22. Jahrhundert.
Oh, wir springen vom 15. Jahrhundert ins 22. Das ist ein großer Sprung.
Der Sprung muss sein, wir haben nicht so viel Zeit. Im 22. Jahrhundert ist neben Innovationen auf allen Ebenen des menschlichen Wirkens, neuer Ideen und innovativer Produkte, besonders eines fundamental. Ihr müsst in erster Linie euch selbst immer wieder neu erfinden lernen. Die Welt befindet sich in einem rasanten Wandel. Mit ihr die Wirtschaft, die Politik, das soziale Gefüge, die Spiritualität ebenso wie die gesamte Ökologie dieses Planeten. Die Bedeutung dessen, was es heißt, Mensch zu sein, wird der Mittelpunkt eures Lebens werden. Ich erinnere mich an die Worte von Karl Marx und Friedrich Engels 1848. Sie sagten, dass alles Ständische und Stehende verdampft. Und sie denken dabei an wirtschaftliche wie auch gesellschaftliche Strukturen. Was geschieht, wenn in naher Zukunft die körperlichen und kognitiven Strukturen eines Menschen im wahrsten Sinne verdampfen würden oder sich gar in einer Cloud auflösen könnten? Sinniere ich die Gedanken der beiden Herren weiter. Wie wichtig sind dann physisch vorhandene Arbeitsplätze? Im 19. Jahrhundert verlieren unzählige Menschen, besonders die, die von der Landwirtschaft leben, ihre Arbeit und ziehen aus in die Städte, um in Fabriken anzufragen. Sie behalten natürlich ihre physischen Körper ebenso wie ihre neuen physisch vorhandenen Arbeitsplätze. Das schaut heute anders aus. Kaum einer arbeitet tatsächlich bis zur Rente an einem einzigen Unternehmen. Auch die Art und die Gestaltung der Arbeitsplätze haben sich stark verändert. Ein ortsunabhängiges Arbeiten, soweit das möglich ist, erfreut sich heute bester Beliebtheit. Personalverantwortliche klagen mir ihre Sorgen bezüglich des Fachkräftemangels und des Mangels an qualifizierten Auszubildenden, während junge Menschen zeitgleich Arbeit suchen und versuchen, neue Wege zu gehen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und jenen, deren Arbeitsplatz in Gefahr ist oder die ihn gar verloren haben, wird eingeredet, den Verlust selbst verursacht zu haben. Sie suchen die Schuld bei sich. Das geht mitunter so weit, dass sie sich selbst dabei verlieren. Die zahlreichen Alternativen sehen sie nicht. In Deutschland ist in erschreckender Weise sogar jeder Dritte an seinem Arbeitsplatz unzufrieden. Eigentlich kann heute gar nicht mehr von einem Arbeitsmarkt gesprochen werden. Vielmehr ist dieser zu einem Arbeitnehmermarkt geworden. Denn Arbeitnehmer haben heute sehr genaue Vorstellungen darüber, unter welchen Bedingungen sie bereit dazu sind, Leistung zu bringen und fordern ihre Bedingungen ein. Weltweit verbinden Menschen ihren Job immer mehr mit der Sinnfrage. Sie suchen in erster Linie Erfüllung in ihrer Aufgabe, die sie durchaus auch herausfordern soll.
Vielen Dank. Ein weiter Bogen. Wir sind jetzt auf alle Fälle im 20. bis zum 22. Jahrhundert in der Gegenwart und vor allen Dingen in der Zukunft. Und jetzt wird es interessant, was macht dieses Buch so besonders? Es ist ein Impulsbuch, es ist die Basis für eine Impulswerkstatt, für eine Schreibwerkstatt, die Gavi Stratmann anbietet in Schulen, in Unternehmen, für Auszubildende. Denn man muss ja etwas tun, man muss ja etwas machen. Und dieses Impulsbuch, diese Impulse in diesen Werkstätten umzusetzen, ist eine hohe Kunst und eine wichtige Bildungsaufgabe. Und die hat sie aufgenommen und angenommen. Gavi, magst du kurz von den Impulswerkstätten erzählen, bitte?
Die Impulswerkstätten dienen dazu, dass wir über diese Themen, diese aktuellen Themen, die diese Welt beschäftigen, uns intensiv auseinandersetzen. Es ist ein anspruchsvolles Buch, wo die jungen Leute mit Sicherheit sehr viel Fragen haben. Und wir wollen dieses Buch als Basis herannehmen, um alternative Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, um Projekte zu starten und zu gründen, um junge Menschen berufliche Alternativen und Perspektiven bieten zu können. Und Hintergrund ist natürlich, dass wir über verschiedene Workstations, über Social-Media-Arbeit lernen wollen mit den jungen Menschen, die Situationen richtig zu analysieren, diese Informationsflut richtig zu filtern. Was sind Fake News, was ist real, was brauchen sie wirklich, wo sind die Wege außerhalb der Digitalisierung, was passiert, wenn jemand das Abitur nicht erlangt, welche Chancen hat er noch, welche Perspektiven hat er denn. Also was muss der junge Mann, Mensch, heute mitbringen, um in der Zukunft im 22. Jahrhundert zu bestehen? Denn die müssen aufräumen, was wir heute auf dieser Welt hinterlassen.
Ja, das war jetzt eine gute Zusammenfassung dessen, was das Buch bewirkt. Ein Impulsbuch, ein Buch, wo du lernst, für dich etwas herauszuholen, für dich das Beste herauszuholen und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich appelliere an die Lehrer und Lehrerinnen unter Ihnen, an die Ausbilder, an die Unternehmer, an die Menschen, dieses Buch anzunehmen und zu sagen, ja, wir machen da draus was, wir nehmen das auf, bitte sagen Sie es weiter, bitte geben Sie es an Ihre Schulen. Die Schüler, die hier sind, sollten zu ihren Lehrern gehen und sagen, wir haben da was gehört, wir möchten auch mal eine Schreib- und Impulswerkstatt. Das wäre schön. Und jetzt bitte ich dich, um die letzten Seiten aus deinem Buch vorzulesen, sodass wir einen schönen Abschluss haben von einem Tee bei den Leuchtenbergs mit Gaby Stratmann. Danke.
Jedes Mal, wenn ich mich auf der Welt umschaue, treibt mich die Frage nach einer perfekten und gut durchdachten Lösung für die Themen eurer Zeit und einer besseren Welt an. Ich will antworten auf unzählige Fragen und muss doch feststellen, dass sich bei jeder Antwort weitere Fragen offenbaren. Antworten, die eigentlich von den Entscheidungsträgern dieser Welt kommen müssten. Den Akteuren aus der Politik, den Lobbyisten der Wirtschaft, von originellen Gesellen zur Entwicklung sozialer Systeme und von Personen des spirituellen Lebens. Diese Bereiche greifen integral in weltumspannender Form ineinander. Das kannst du dir wie ein übergroßes Spinnennetz vorstellen. Die grundlegenden Fragen der Menschheit, wer sie sind oder was geschieht auf der Welt und warum, lassen sich an der Oberfläche leicht beantworten. Der Mensch gehört zur Gattung des Homo sapiens, einem weit wissenden Wesen. Aber was weiß er angesichts der Tatsache, über Jahrtausende immer wieder dieselben Fehler zu wiederholen, wirklich? Die Zivilisation hat auf dem Weg in das 22. Jahrhundert eine sehr lange Reise hinter sich. Von Wäldern, Steppen und Savannen zu Bauernhöfen und Klöstern bis hin zu großen Städten. Aus zwei biblischen Menschen, Adam und Eva, werden Tausende, Millionen und Milliarden. Während früher Steine und Pflüge die Werkzeuge der Menschheit sind, sind es heute Fließbänder, Nanoroboter und Hightech-Büros. Von Hieroglyphen und Silben zu Enzyklopädien, Hörfunk, Fernsehen und einem umfassenden Weltgehirn. Von der kleinen Familie hin zu ganzen Stämmen, Völkern, Gemeinwesen und Staaten. Der Mensch ist in der Lage, zu leben, zu lieben, zu lachen, zu weinen und seine Freigeistigkeit kreativ auszuleben. Sein ritueller Lebensstil prägt seit Jahrtausenden sein Handeln. Was beim ersten Lesen durchaus in vielen Fällen nach gegenwärtigem, geordnetem und altbewährtem Leben klingt, gehört längst der Vergangenheit an. Die künftige Reise der Menschheit wird eine gänzlich andere sein. Wohin eure Reise hingehen wird, wird davon abhängen, welche Art von Wesen jeder Einzelne von euch sein will. Ihr steht heute an einem Scheideweg. Ihr müsst nun selbst entscheiden, wohin ihr gehen wollt und wie ihr dorthin gehen wollt. Verharrt ihr in der vermeintlichen Stabilität, in der Hoffnung, andere werden es schon richten? Dann wird euch die Reise des Lebens selbst mitnehmen. Also die Reise des Lebens selbst, ja? Mit in eine ungewisse Zukunft und Herausforderung, die dir schnell übermächtig erscheinen werden. Den Menschen lernen zu verstehen, dass sie etwas unternehmen müssen, um nachfolgenden Generationen eine Welt des Friedens, der Freiheit und zahlreicher Möglichkeiten zu hinterlassen. Die Menschen werden sich kollektiv begegnen müssen, die Veränderungen in seinem Leben als normal betrachten und selbst seine Reise gestalten und antreten. Die Welt befindet sich wieder in einem rasanten Wandel. Umbruchphasen zwischen den Jahrtausenden sind mächtig. Das bekommen die Menschen weltweit zu spüren. Aber sie dürfen niemals aufgeben. Wenn sie das Ruder aus dem Wasser ziehen und dabei das Beste hoffen, während sie die Fahrt genießen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Besonders dann nicht, wenn ihr Boot dabei ist, mit immer höherer Geschwindigkeit unkontrolliert auf Stromstellen zuzutreiben, die ohrenbetäubend um sie herumtosen.
Ich denke, das waren sehr gute Schlusszeilen. Es geht um die Entscheidung. Es geht um deine Entscheidung, aus dieser Welt was zu machen. Es geht um deine Entscheidung, für dich etwas zu machen. Es geht um deine Entscheidung, ins Tun zu kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gavi C. Stratmann, alias Aspasias Vedas, eine weise Frau, sowohl die eine als auch die andere. Und es hat große Freude gemacht, an diesem Buch mitzuwirken, zu begleiten. Es ist viel gerungen worden. Sie können sich vorstellen, so einen philosophischen Roman zu schreiben, der die Geschichte sprengt. Das ist eine große Hausnummer und es ist dir sehr gut gelungen. Herzlichen Dank. Und jetzt, meine Damen, meine Herren, wird Gavi Stratmann signieren. Auf der Rückseite dieser schönen roten Wand können Sie die Bücher auch kaufen. Und Sie können sie auch heute noch und morgen den ganzen Tag am Stand besuchen. Wir sind in Halle 3 in der Reihe G 212. Kommen Sie vorbei und reden Sie mit ihr. Es lohnt sich. Philosophieren heißt auch reden miteinander. Philosophieren heißt Gespräche führen. Und nur wenn die Menschen miteinander reden, können sie etwas bewegen. Und dazu wollte sie die Gavi einladen, dazu will ich sie einladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf einen regen Austausch und viele gute Gespräche. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt einen kräftigen Applaus für unsere Autorin.
Dankeschön, vielen Dank.